Gut, wir sind bei der Jahreslosung, diesem Wort, das Christen in Deutschland ein Jahr lang begleiten soll oder worüber sie nachdenken soll, noch besser, wenn sie es leben würden. Prüft alles und behaltet das Gute. Wir haben uns in einer ersten Einheit vorsichtig angenähert, haben geschaut, was die Worte bedeuten, haben sie also übersetzt und haben so ein bisschen geschaut, was das im Alltag und im Privatleben bedeuten könnte. Dann haben wir gestern uns den Zusammenhang mal angeschaut im 1. Thessalonicher Brief. Es geht eigentlich um das Wirken des Heiligen Geistes, das sich unter anderem in Prophetien äußert und dass dort das alles zu prüfen ist und das Gute zu behalten und das Böse zu verwerfen ist. Das war gestern recht lang und viel vermutlich, aber der ganze Teil hat durchgehalten. Prüft alles und behaltet das Gute. Ausführlicher, prüft alles, um Bewährtes, Echtes und Anerkennenswertes herauszufinden und haltet fest, was gut und edel, gesund und schön, hervorragend und nützlich ist. Nehmt es innerlich in Besitz, so dass es euch erhalten bleibt und euer Leben ausfüllt. Wie gesagt, der eigentliche Zusammenhang, das Leben mit dem Heiligen Geist und der Umgang mit dem Prophetischen. Und wir würden aber jetzt dies erweitern, also um den Kern weitere Kreise ziehen und schauen, was die Jahreslosung dort bedeuten kann. Und da ist es, glaube ich, das Beste, sich zuerst einmal an Jesus zu orientieren. Wie hat er das eigentlich gelebt? Er war ja auch Prophet, also da sind wir dem noch nah, das Prophetische. Also der Blick auf Jesus, wie hat er alles geprüft, das Gute behalten und das Böse verworfen, das gehört dazu, wenn er mit Menschen oder zu den Menschen unterwegs war. Fallen da jemanden spontan Dinge ein, wo er sieht, da kann ich das an Jesus ablesen, wie er das gemacht hat? Ja, die Versuchung von Jesus, wo der Versucher ihm tolle Angebote macht eigentlich. Und Jesus prüft es am Wort Gottes und weist es mit dem Wort Gottes zurück. Und erkennt es als nicht gut, sondern direkt als böse, obwohl es erstmal gut klingt, wenn man sich das so anhört. Das ist so ein Punkt, wie Jesus damit umgegangen ist. Ja? Ich hatte natürlich ein bisschen Vorlauf mehr in der Vorbereitung und würde gern mal nennen, was mir so aufgefallen ist oder eingefallen ist. Da fällt mir zunächst einmal auf, er hat mit allen gesprochen. Also er hat gerade keine Brandmauern errichtet, wie man das heute zur Tugend macht. Das ist zwar für Feuerwehrperspektive was Gutes, Brandmauern. Ansonsten haben wir viele Brandmauern in der Kirche gegen das Wirken des Heiligen Geistes. Sehr wirksame, das war schon mal Thema. Aber Jesus hat niemanden gleich verworfen oder abgestempelt. Jedenfalls finde ich das nicht. Er sprach mit den ganz Frommen und er sprach mit den Suchenden und mit den Gottlosen und den Sündern. Er sprach mit den verschiedensten, heute sagen wir, Frömmigkeitsrichtungen. Also, da waren die Pharisäer, da waren die Sadduzäer, die völlig anders getickt haben. Und Normalbürger gab es auch noch. Er hat mit allen gesprochen. Egal welchen Hintergrund sie hatten oder welche Partei. Er hat mit Gelehrten gesprochen und mit ganz, ganz einfachen Leuten, mit Analphabeten. Er hat mit staatstreuen Leuten gesprochen, wie Zöllner und Offiziere der Besatzungsmacht. Und er hat mit Rebellen gesprochen, mit Oppositionellen, er hatte sogar einen im Jüngerkreis, der gehörte zu den Sikariern. Das heißt, die hatten immer einen Dolch im Gewand versteckt und wenn sie die Gelegenheit hatten, haben sie einen von den Staatstreuen dann abgemurkst. Er hat mit beiden gesprochen. Er hat mit Reichen gesprochen und mit Armen. Mit Arbeitgebern, mit Arbeitnehmern. Mit Regierenden und mit Regierten, mit Untertanen. Mit Juden, aber auch mit Samaritanern und mit Ausländern. Mit Männern und mit Frauen, und zwar mit Frauen mehr, als es üblich war. Dort hat er Grenzen überschritten. Er hat mit Gesunden gesprochen und mit Kranken. Er hat mit, ich sag mal, geistlich lichtvollen Menschen gesprochen und mit dämonisierten, mit finsteren Menschen. Also er ist allen offen begegnet. Und er konnte bei allen, wirklich bei allen, den Glauben und das Gute anerkennen und würdigen. Und er konnte zugleich das Böse verwerfen und benennen vorher. Also er konnte auch einem Schriftgelehrten bestätigen, an einer bestimmten Situation, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Obwohl es die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihm oft schwer gemacht haben, und er hat ihn auch die Leviten gelesen, und zwar kräftig, dass die Fetzen flogen, das konnte er auch, Matthäus 23 oder so. Und er hatte in Synagogen oft Schwierigkeiten mit diesen führenden religiösen Leuten und Auseinandersetzungen, aber er konnte auch einen Synagogenvorsteher zum Glauben ermutigen und seine Tochter heilen. Also er hat nicht dieses Schema-Denken, das kannte er nicht. Jesus ehrte den Glauben eines Offiziers der römischen Besatzungsmacht, muss man sich mal vorstellen. Und hat dessen Diener geheilt. Und er sprach diesem römischen Offizier, das ist ein Heide, war heute gar nicht, hätte ihn eigentlich ignorieren müssen, er sprach dem einen größeren Glauben zu, als er überhaupt den Glauben in Israel gefunden hat. Und erkennt es an, dass dieser völlig außenstehende Heide, Besatzer, einen größeren Glauben hat als die frommen Juden. Ich finde das erstaunlich. Jesus würdigt das. Den Glauben einer ausländischen Frau hat er zunächst getestet und auf eine harte Probe gestellt, indem er erstmal sich gar nicht ihr zugewendet hat und dann aber ihr einen großen Glauben zugesprochen und ihre Tochter wurde auch geheilt. Bei einer offensichtlichen Sünderin, die stadtbekannt war, das ist die Geschichte, wo das mit der Salbung war, der Füße, da konnte er eine große Liebe und großen Glauben zusprechen und erkennen und hat sie gewürdigt vor den Frommen und hat gesagt, die hat mehr Liebe als ihr Frommen, ihr ist mehr vergeben als euch. Also er hat, obwohl die einen problematischen Hintergrund hatte, das Gute gewürdigt und auf den Leuchter gestellt. An einer Stelle hat er mal die Jünger gefragt, was die Leute so über ihn sagen und wer er so in ihren Augen ist. Und da hat Petrus eine tolle Antwort gegeben, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das hat Jesus gewürdigt, er hat ihm gratuliert, hat gesagt, selig bist du, das heißt, ich gratuliere dir. Das hat dir mein Vater im Himmel gezeigt und offenbart. Du bist ein Felsenmann und auf den Felsen deines Bekenntnisses werde ich meine Gemeinde bauen. Und ich gebe dir Vollmacht, die Schlüssel des Königreichs der Himmel. Und dann sprach Jesus darüber, dass Leiden auf ihn warten. Und da fängt Petrus an, ihn zu tadeln, zurechtzuweisen. Und sagt ihm, Gott bewahre, das darf dir auf keinen Fall zustoßen. Und da dreht sich Jesus rum und sagt zu Petrus, geh weg hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis und Anstoß, stellst mir eine Falle, weil du nicht auf die Dinge Gottes, sondern die der Menschen bedacht bist. Und hier merken wir, wie Jesus das Gute in Petrus sieht und ich sage sogar mal festschreibt, zumindest haben wir es festgeschrieben im Neuen Testament noch, festschreiben lässt. Und dann im nächsten Augenblick das Böse, was zwar gut aussah und gut klang, aber in einer Weise verwirft, wie es heftiger überhaupt nicht ging. Also ganz radikal. Dann schauen wir weiter, wie Petrus geprüft wird in dieser Nacht, in der Jesus verhört und verspottet wird. Und er verleugnet Jesus wie angekündigt, trotz aller guten Vorsätze dreimal tut er das. Kann man sagen, durch die Prüfung gefallen? Ist er? Also der Mut, den er vorgab zu haben, ich gehe mit dir ins Gefängnis und ist tot, wenn es sein muss, dieser erwies sich als nicht echt. Den hatte er in Wahrheit nicht. Das war Selbstüberschätzung. Die Reue danach, die war echt, als er weinte. Und dann als Auferstandener fragt er ihn nach seiner Liebe und er gibt sehr demütig Antwort, dass er ihn liebt. Und diese demütige Liebe war auch echt. Und was tat Jesus? Er behielt das Gute von Petrus, das geprüft und geläutert war, und setzte ihn als Hirten und Leiter der Gemeinde ein. Bei uns in der Wirtschaft oder irgendwo, wir würden so einen überhaupt nicht dazu kommen lassen, nach diesem Versagen. Jesus benennt das. Er redet nicht drum rum, aber er würdigt das Gute und baut drauf und nimmt ihn. Ich finde das ganz stark, wie Jesus das gelebt hat. Prüft alles und behaltet, bestätigt das Gute, macht es fest. Und das könnte für unser persönliches geistliches Leben heißen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir zunächst mal wirklich mit allen reden. Und für alle offen sind, nicht für alles, der ist nicht ganz dicht, aber für alle. Also mit allen Frömmigkeitsrichtungen, wie wir heute sagen, mit allen politischen Richtungen auch, dass wir da keine Tabus pflegen, keine Brandmauern, dass wir auch unsere frommen Vorurteile, die wir haben, ich habe die auch, aber dass wir uns deren vielleicht doch mal bewusst werden und schauen, ob wir die ablegen können. Weil auch in denen, die ganz anders sind als ich, tatsächlich Gutes sein kann. Und vielleicht sogar mehr als bei mir auf diesem Gebiet. Könnte ja sein. Also dann auch so das Gute bei den anderen herausfiltern und würdigen und groß machen und das Böse und Verkehrte durchaus auch ansprechen. Natürlich. Und beachten wir bitte, dass Versagen und Fehler nicht unbedingt vom geistlichen Dienst qualifizieren. Da wäre Petrus und wären wir alle anderen da durchgefallen, hätten wir gar keine geistlichen Leiter gehabt in der Urgemeinde. Ja. Die Bibel zeigt uns immer Menschen, die auch versagt haben. Also Jesus hat wieder auch Mist gemacht. Und trotzdem hat Gott mit ihnen Geschichte gemacht und seine Gemeinde gebaut. Das ist Gottes Art. Ja, und dass wir das übernehmen, nicht naiv, aber doch mal von Jesus dort lernen. Oder überhaupt Lebensaufgabe, lernen die anderen mit den Augen von Jesus zu sehen. Lernen die anderen mit den Augen von Jesus zu sehen. Vielleicht auch, wenn ich für jemanden bete, Herr, wie siehst du diesen Menschen? Es kann sein, ich kriege eine ganz andere Perspektive und bete dann ganz anders für ihn, als ich das so aus meiner Befindlichkeit heraus tun würde. Könnte sein. Lernen den anderen mit den Augen von Jesus zu sehen. Prüft alles und behaltet das Gute. Ich würde jetzt mal den gemeindlichen Kontext und Zusammenhang ansprechen. Also wer in einer Gemeinde aktiv ist, prüft alles und behaltet das Gute. Das gilt auch, wenn wir Predigten oder Bibelarbeiten oder Themen in der Gemeinde hören. Also dort nicht zuerst schauen, was ist hier falsch und sich damit weiter beschäftigen. Das kann man auch. Manche machen da einen Leistungssport draus. Sondern was ist gut? Was kann ich mitnehmen? Was soll mich weiter beschäftigen? In diesem Sinne zu prüfen, ist Aufgabe der Gemeinde. Es ist der Gemeinde gesagt, prüft alles. Nicht den Gemeindeleitern und Verkündigern, sondern der Gemeinde. Und dazu gehört nun auch, sich nicht jeden frommen Bären aufbinden zu lassen, sondern da schon zu sortieren. Und da gibt es von Martin Luther eine Schrift mit dem Titel »Das Recht der Gemeinde, die Lehre zu beurteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen«. Ich finde das eine hochinteressante und auch aktuelle Schrift. Ihr könnt dann, wenn ich das vorgestellt habe, gucken, ob unsere lutherische Landeskirche noch lutherisch ist. Also was Martin Luther dort sagt. Zunächst sagt er, ich zitiere dann wörtlich und manches fasse ich zusammen, weil das Lutherdeutsch auch ein bisschen anstrengend ist für uns heute. Gemeinde erkennt man daran, dass in ihr das reine Evangelium gepredigt wird. Und Gemeinde hat über die Lehre zu urteilen und Lehrer und Seelsorger einzusetzen oder auch abzusetzen. Und dabei darf sie sich nicht nach den Gesetzen, Rechten, Traditionen und Gewohnheiten der Menschen richten, selbst wenn die vom Papst, Kaiser, Fürsten und Bischöfen festgelegt wurden oder die ganze Welt es schon so hielte seit 1000 Jahren. Denn die Seele des Menschen ist ewig. Da zählt das Zeitliche nicht viel. Die Seele muss mit dem ewigen Wort regiert und ausgerüstet sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Seele ist was Ewiges. Gottes Wort ist auch ewig. Und wenn jetzt ein zeitgeistiges Evangelium oder sogenanntes Evangelium gepredigt wird und nicht das ewige Evangelium, dann ist das zu prüfen, abzulehnen und sind die Leute abzusetzen, sagt Martin Luther. Jetzt wörtlich, denn Christus nimmt den Bischöfen, Gelehrten und Konzilien sowohl das Recht wie die Vollmacht, über die Lehre zu urteilen, und gibt sie jedermann und allen Christen insgemein. Da er spricht, meine Schafe kennen meine Stimme, ferner meine Schafe folgen den Fremden nicht, sondern fliehen vor ihnen, denn sie kennen nicht der fremden Stimme. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt registriert habt. Die Theologen, die Leiter, die Bischöfe, die Synoden haben nicht das Recht, über die christliche Lehre zu urteilen, sie zu prüfen, sondern das macht die Gemeinde. Und nur sie. Luther macht weiter. Ferner, wie viel ihre gekommen sind, das sind Diebe und Mörder, aber die Schafe hören nicht auf sie. Hier siehst du ganz klar, wer das Recht hat, über die Lehre zu urteilen. Bischof, Papst, Gelehrte und jedermann hat die Vollmacht zu lehren, aber die Schafe sollen urteilen, ob sie die Stimme Christi oder die Stimme des Fremden lehren. Darum lassen wir Bischöfe und Konzilien beschließen und behaupten, was sie wollen. Aber wo wir Gottes Wort bei uns haben, soll es bei uns stehen und nicht bei ihnen, ob es Recht oder Unrecht sei. Und sie sollen uns weichen und unserem Wort gehorchen. Das ist starker Tobak. Prüft, ob ihr in der Verkündigung tatsächlich die Stimme von Jesus hört. Oder auch, ob ihr in den Synodenbeschlüssen die Stimme von Jesus hört. Und wenn nicht, dann können die sagen, was sie wollen. Wir bleiben bei Gottes Wort und sie sollen uns weichen und unserem Wort gehorchen, nicht umgekehrt. Abermals spricht Christus, Matthäus 7,15, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidung zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Siehe, hier weist Christus nicht den Propheten und Lehrern das Urteil zu, sondern den Schülern oder Schafen. Denn wie könnte man sich vor den falschen Propheten hier hüten, wenn nicht so, dass man ihre Lehre in Bedacht nehmen, richten und urteilen solle? Darum sollen und müssen alle Lehrer, also alle, die Gottes Wort verkündigen, dem Urteil der Zuhörer unterworfen sein mit ihrer Lehre. Jetzt kommt er zur Jahreslosung. Und der dritte Spruch ist von St. Paulus in 1. Thessalonicher 5, 21. Prüft alles, was gut ist, das behaltet. Siehe, hier will er, dass keine Lehre und keine Behauptung festgehalten wird, es sei denn, dass sie von der Gemeinde, die es hört, geprüft und für gut erkannt werde. Denn dieses Prüfen steht ja nicht den Lehrern zu, sondern die Lehrer müssen zuvor das sagen, was man prüfen soll. Also ist auch hier das Urteil den Lehrern genommen und den Schülern unter den Christen gegeben, sodass es unter den Christen ganz und gar ein anderes Ding ist als in der Welt. In der Welt gebieten die Herren, was sie wollen, und die Untertanen nehmen es auf. Aber unter euch, spricht Christus, soll es nicht so sein, sondern unter den Christen ist ein jeglicher des anderen Richter und wiederum auch dem anderen unterworfen, wiewohl die geistlichen Tyrannen eine Sache weltlicher Obrigkeit aus der Christenheit gemacht haben. Das ist das Problem, das in der Kirche inzwischen genauso wie in der Welt zugeht. Luther sagt, das darf nicht sein. Die Lehrer, die Pfarrtheologen haben nicht zu beurteilen, die Lehrer, sondern die Gemeinde hat das zu tun und die Gemeinde hat sich dem nicht unterzuordnen, es sei denn, es ist wirklich Gottes Wort. Und da haben sich die Theologen, den Pfarrer der Gemeinde unterzuordnen. So steht es hier. Und so soll man einander dienen.
Das haben wir aber nicht gemacht.
Nö, es wurde nicht gemacht. Aber Luther hat es mal geschrieben. Ich sage, er prüft, ob unsere Kirche lutherisch ist. Er sagt dann weiter nochmal, er wiederholt sich, aber vielleicht damit wir es auch kapieren, die Zuhörer haben nicht nur die Vollmacht und das Recht, alles, was gepredigt wird, zu beurteilen, sondern sie sind dazu verpflichtet. Verpflichtet, weil sie sonst bei der göttlichen Majestät in Ungnade fallen. Es ist um des Heils der Seelen willen Pflicht der Gemeinde, Bischöfe und jede geistliche Obrigkeit, die gegen Gott und sein Wort lehren, zu meiden, sie zu fliehen, sich ihrem Einfluss zu entziehen und sie abzusetzen. Es ist um Gottes Willen, weil Gott sonst uns das Übel nimmt, wenn wir aus der Gnade fallen, Pflicht, die Lehre zu prüfen und falsche Lehre abzusetzen. Martin Luther, Originalton. Was die Landeskirche wohl dazu sagt. Da könnt ihr sagen, gut, das war eine Schrift, auf die hören wir nicht mehr. Aber alle sind auf die Confessio Augustana verpflichtet, das müssen alle Pfarrer, die in der Kirche sind, mindestens 5-mal unterschreiben und 3-mal versprechen. Und in der Confessio Augustana, im CA 28, steht, wenn aber die Bischöfe etwas gegen das Evangelium lehren oder festsetzen oder gebieten, so verbietet Gott den Gehorsam. Matthäus 7, hütet euch vor den falschen Propheten, und Galater 1, wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigt, als ich gepredigt habe, so soll er unter dem Bann sein. Und 2. Korinther 13, wir haben Vollmacht nicht gegen die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. Desgleichen uns ist Vollmacht gegeben, zu bauen, nicht zu verderben. Genauso lehren auch die kirchlichen Rechtssätze, wie Augustinus schreibt, man soll auch den ordnungsgemäß eingesetzten Bischöfen nicht gehorchen, wo sie irren oder etwas für richtig halten, was gegen die Heilige Schrift ist. Das steht in unseren evangelischen Bekenntnisschriften. Darauf ist jeder Pfarrer, jeder kirchliche Mitarbeiter, auch jeder Bischof verpflichtet. Finde ich hochinteressant. Kann man sich ab und zu mal wieder bewusst machen und im Zusammenhang der Jahreslosung bedenken. Also, wir können nicht nur, sondern sollen ja müssen die Lehre und Verkündigung in Gottesdienst und Gemeinde prüfen und das Gute behalten. Und hoffentlich können wir da viel oder wenigstens etwas Gutes behalten und mitnehmen. Das kann in manchen Gottesdiensten tatsächlich bloß noch die Lesung sein oder etwas von den Liedern oder Segen. Wir können aber auch den Gottesdienst nutzen, um für den Prediger und die Gemeinde vor Gott einzutreten. Also wenn die Unsinn erzählen, kann man still beten. Und so werden wir auch für die Prediger und die Gemeinde zum Segen und werden selber gesegnet. Das kann man mal ausprobieren. Ist immer noch eine Möglichkeit, die man hat. Und ich denke auch, das sollte man zuerst versuchen und auch tun. Es kann natürlich auch das andere geben. Es kann manchmal so schlimm sein, dass man dort kaum noch Gutes findet. Dann darf man auch bedenken, was Spurgeon mal gesagt hat oder was wir bei Gerhard Terstegen finden. Spurgeon war ein berühmter Prediger in England, 1834 bis 1892. Ich zitiere ihn mal. Oh, aber, sagte ein Mann, den ich vor etwas warnte, man soll doch alles prüfen. Jawohl, das will ich ja auch, sagt Spurgeon. Wenn mir aber jemand ein Stück Fleisch auf den Tisch stellt, das schon stark riecht, dann werde ich mir daran genügen lassen, ein kleines Stück abzuschneiden. Und wenn ich es in den Mund gesteckt habe und herausfinde, dass es schon sehr stark angegangen ist, dann werde ich es doch nicht für nötig halten, das ganze Stück Fleisch zu verzehren, um herauszufinden, dass es verdorben ist. Manche Leute scheinen wirklich anzunehmen, dass sie ein schlechtes Buch ganz durchlesen müssen, wenn sie einmal angefangen haben, es zu lesen. Sie meinen, sie meinen, dass sie gehen müssen, um einen schlechten Prediger oft zu hören, ehe sie ihn gründlich kennengelernt haben. Nein, viele falschen Lehren könnt ihr schon in 5 Minuten prüfen. Ihr könnt auch schon, nachdem ihr einige wenige Sätze gehört habt, ein Urteil bilden und bei euch sagen, das ist ganz gute Speise für Hunde, mögen sie sich davon nähern, aber es ist kein gutes Fleisch für mich und ich habe keine Lust, mich damit zu vergiften. Also Spurgeon sagt, wenn das einmal klar ist, dass was faul ist und schlecht ist, dann sofort Abstand halten und nicht erst noch ewig dort sich das reinziehen. Spurgeon. Ich bin nicht Spurgeon, ich zitiere ihn bloß. Das andere habe ich bei Gerhard Terstegen gefunden, da ist er inzwischen bei uns rehabilitiert und anerkannt. Das heißt, es gibt Lieder, man darf Lieder von ihm singen, die im Gesangbuch stehen inzwischen. Ich selber mag ihn sehr. Zu Lebzeiten hatte er oft Predigten Redeverbot und er wurde gecancelt und zensiert. Er gehörte zur evangelischen Landeskirche zeitlebens. In seinem Gebiet war es die reformierte Kirche. Hat sich von ihr also nie getrennt, betrachtete sie aber als verweltlicht und sprach von einer wirkungslosen Erbreligion und von gedankenlosem Namenschristentum. Er wohnte in Mülheim 20 Jahre lang direkt gegenüber der Petrikirche und hat sie die ganze Zeit nie betreten. So nach dem Motto, ich muss nicht dorthin gehen, bloß um mich zu ärgern. Er war bereit, sich an Gottesdiensten zu beteiligen, Zitat, wenn der Prediger meinen Glauben weder ermüdet noch ärgert. Natürlich ist das ja angegriffen worden, das sagt ihr schon, wurde gecancelt, hatte Predigtverbot in der Landeskirche und so weiter. Und dazu sagte er, das Lästern widrig gesinnter Prediger macht keine Wunden. Man beantwortet es mit Stillschweigen und sieht nicht danach um. Viel wichtiger ist, dass man selbst gemäß dem Evangelium richtig wandelt. Die Welt beschäftigt sich mit ihren Sachen, lass sie machen. Wir sollen uns nur beschäftigen mit unserer Sache, die den ganzen Menschen dergestalt erfordert, dass man nicht Zeit zum Umsehen hat. Da sind wir wieder genau bei der Jahreslosung. Prüft alles und das Gute behaltet. Er hat sich also bei den Kritikern oder bei dem, was schief läuft, gar nicht aufgehalten. Er sagte, ich habe genug damit zu tun, dass ich das im Evangelium lebe, was mir aufgegangen ist. Und damit beschäftige ich mich mit dem Guten. Die anderen mögen ihr Zeug machen, das überlasse ich denen. Und ich ziehe mir das nicht rein, ich denke auch nicht dauernd drüber nach. Ich behalte das Gute. Das waren jetzt mal ein paar Dinge, die, denke ich, auch gesagt werden dürfen oder müssen, wenn es um Prüfungen geht in der Gemeinde und der Lehre. Grundsätzlich gilt aber, solange und so viel das möglich ist, alles prüfen, was in der Kirche und Gemeinde gesagt und getan wird, suchen, wo es Echtes und Edles gibt, das herausfiltern, dieses Gute festhalten und sich darauf zu konzentrieren, solange das irgendwie geht, sag ich mal. Manchmal geht es vielleicht auch nicht mehr. Das kann passieren. Das war jetzt zur Gemeinde und Lehre, Wertschätzung und Prüfung von Lehre und Verkündigung. Vielleicht nochmal, was Gemeinde selbst angeht. Manche sind bei uns vielleicht in Landeskirche, andere sind in freien Gemeinden oder Freikirchen, wie auch immer. Ich denke, das ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass ich als Christ in einer Gemeinschaft mit Christen verbindlich lebe, wo ich unter einer Leitung stehe und selber auch Verantwortung übernehme. Wie das Ding dann heißt, ist zweitrangig, denke ich. Aber dass ich verbindlich mit Christen zusammenlebe, wo ich auch rechenschaftspflichtig bin, also unter einer Leitung stehe und wo ich selber auch Verantwortung übernehme, das wäre für mich so das Entscheidende. Und wie sehe ich dann die Gemeinde, in der ich bin? Prüft alles und behaltet das Gute. Wenn ihr mal die Briefe von Paulus anschauen, dann entdecken wir, dass er alle Briefe außer dem Galaterbrief mit Dank beginnt. Oft ganz überschwänglich. Das heißt, Paulus sieht und benennt und anerkennt zunächst das göttlich Echte. Er sieht in jeder Gemeinde oder fast jeder, wo Gott am Wirken ist und wo Gott etwas gegeben hat und wo Gemeinde etwas lebt. Und dieses Gute hält er fest, gibt Gott dafür die Ehre und stellt es an den Anfang. Das ist immer das Erste bei ihm. Und das behält er auch im Herzen, wenn er danach dann Probleme und Unechtes und Problematisches, Schuld und Versagen anspricht. Und wenn er die Gemeinde oder sogar einzeln mit Namen in Briefen ermahnen kann. Und wenn er versucht zu korrigieren und zurechtzubringen. Also wie wäre es, wenn wir in jeder christlichen Gemeinde und auch bei jedem Christen zuerst das Gute, das von Gott gegebene und geschenkte, das Echte suchen und das mal feststellen, benennen, würdigen, festhalten und Gott dafür danken. Und wenn wir das ausführlich genug getan haben, dann auch die nicht so guten oder problematischen Seiten und Bestandteile uns anschauen und versuchen zu helfen oder Dinge zu korrigieren. Also, was finde ich Gutes in meiner Gemeinde? Und dies festhalten, würdigen, pflegen, betonen. Auch hier muss ich trotzdem nochmal nachschieben, das Prüfungsergebnis kann ein doppeltes sein, also dass ich das Gute feststelle. Es kann nur sein, ich entdecke Böses, wo ich Abstand halten muss. Und wir müssen auch den Vers 22 bei allem Wohlwollen mit dazu nehmen. Das Gute ist zu behalten, von dem Bösen hat man sich zu trennen. Und auch eine Kirche, Gemeinde oder Gemeinschaft kann so verdorben sein oder durch eine gewisse Verkündigung so verdorben werden oder aber einer biblischen Verkündigung, biblischen Leben so widerstehen, dass man sich dann nur noch abwenden kann oder abwenden muss. Das kann es geben. Das hat Paulus selber so praktiziert, lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er, als er Widerstand erlebt hat in seiner Verkündigung oder sogar gelästert wurde, dass er das klar benannt hat und dann weggegangen ist. Und hat woanders seine Gemeinde weitergemacht, aber ist aus der Synagoge wirklich raus und hat die links liegen lassen. Und genauso hat er es auch Gemeinden oder Gläubigen der Gemeinde angewiesen. Ich zitiere mal Römer 16, 17 bis 19 und übersetze es etwas ausführlicher vom Urtext her. Achtet genau auf die, die Zwietracht anrichten und Fallstricke legen, entgegen der Lehre, die ihr als Jünger gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab. Das sind Leute, die nicht unserem Herrn Jesus Christus als Sklaven dienen, sondern ihrem eigenen Bauch. Sie gebrauchen freundliche und angenehme Worte und reden dauernd von Segen und verführen so in schlimmster Weise die Herzen der Arglosen, die so naiv sind, dass sie nichts Böses über diese Leute denken können. Dort sagt er, wendet euch ab. Und er nennt im 2. Timotheusbrief auch Verhaltensweisen bestimmter Leute, zum Beispiel lieben das Vergnügen mehr als Gott oder sie haben nur eine äußere Form der Gottesfurcht, aber verleugnen ihre Kraft. Auch da sagt er, von diesen wende dich ab, kehre dich ab. Mit denen bleib nicht zusammen. Auch das kann manchmal oder muss leider manchmal das Ergebnis einer Prüfung sein. Wir sind aber auch gar nicht so weit weg von Martin Luther und so. Die Jahreslosung im Kontext der Denomination und Konfession prüft alles und behaltet das Gute. Es gibt weltweit etwa 40.000 Denominationen oder Kirchen. Also wir kennen vielleicht bloß 10 oder 20 in Deutschland, weltweit sind das 40.000. Das ist verwirrend, auch nicht unbedingt gut. Ja? Es gibt bei uns evangelische, katholische, orthodoxe Kirche, es gibt verschiedene Gemeinschaften und Freikirchen, es gibt ganz freie Gemeinden, es gibt Hauskirchen und es gibt Christen, die nirgendwo drin sind. Manches davon ist uns sehr nahe, manches ist uns vielleicht auch völlig fremd. Aber was könnte denn die Jahreslosung für unsere Haltung zu anderen Christen, Gemeinden und Kirchen bedeuten? Hat da jemand eine Idee? Ja, dass man guckt, ist Jesus im Mittelpunkt? Als wichtigstes Prüfkriterium, würde ich sogar sagen. Und was hieße das, wenn dort auch Jesus im Mittelpunkt ist? Das kann man als Gutes festhalten und sagen, gut, dass es euch gibt, auch wenn ich nicht bei euch bin, aber ich freue mich, dass ihr an Jesus glaubt und wir die gemeinsame Mitte haben. Ja? Gefragt wurde jetzt nach dem Mormon, da ist Jesus auch ein Thema. Und dann müsste man genauer gucken, wer dort Jesus ist. Ist er die Mitte? Was wird über Gott gesagt? Da ist dort, glaube ich, ein Wesen, was sich weiter selber höher entwickelt und solche Geschichten. Dann hatte ich als Prüfkriterium gesagt, die Bibel. Dort ist noch das Buch Mormon dazu. Also fällt da schon vieles raus. Und da, denke ich, muss man dann sehr differenziert rangehen. Man kann sicher auch dort Gutes anerkennen, was sie haben. Aber es ist wahrscheinlich nicht genug Gutes, um sich dort anschließen zu können, wenn ich die biblischen Prüfkriterien nehme, sondern wo ich dann doch eher Abstand halte. Prüft alles, das Gute behaltet. Ich überspringe jetzt mal einen Punkt, den wir morgen noch besprechen und würde, vielleicht haben wir noch so viel Kraft jetzt, weil das... Ich finde es interessant, das mal im politischen Kontext zu besprechen. Was könnte das im politischen Kontext bedeuten, alles zu prüfen und das Gute behalten? Hat da jemand Ideen? Thema Brandmauern, ja? Das Thema. Prüft alles und das Gute behaltet. Wenn das unser Land, unsere Landkreise und Kommunen praktizieren könnten. Also, ich hörte jetzt mal von einem Gemeinderat oder Stadtrat, wo die Mitglieder alle parteilos sind. Ich dachte, das ist super, die können Sachpolitik betreiben, die können gucken, was ist das Beste für unseren Ort, und dann müssen die nicht gucken, das sagt, die Partei müssen wir verwerfen oder diese Partei, das ist richtig, egal, auch wenn es falsch ist, sondern die können mal gucken, was ist ja wirklich gut, was dient allen und können sich darauf vielleicht einigen. Die werden sich trotzdem streiten. Aber was ist das für ein Segen? Also wenn wir mit dieser Parteipolitik und diesem Parteiengezänk mal aufhören könnten und Sachpolitik machen. Also Vorschläge, egal aus welcher Gruppierung sie kommen, mal prüfen, ist da Gutes dran? Und wenn das der Fall ist, das sogar umsetzen, zum Wohl aller oder zumindest vieler. Was wäre das für eine Änderung unseres Klimas in unseren Dörfern und Städten angefangen bis zu unserem Land? Das wäre sowas Starkes, wenn man wirklich mal gucken könnte, die anderen haben auch gute Ideen. Ich sagte schon, ich habe es mit Vögeln oder habe einen Vogel oder mehrere, ich bin bei den Ornithologen. Und ein Vogel braucht beide Flügel, rechten und linken. Wenn ich einen stutze, das machen die Bauern mit ihren Gänsen und Hühnern, dann könnt ihr nicht mehr fliegen. Ich sage, es braucht den linken und es braucht den rechten Flügel. Und es braucht möglichst eine starke Mitte, die das zusammenhält, damit das Ding auch fliegen kann. Das darf man auch politisch mal so sehen. Es haben sowohl linke wie auch rechte Positionen ihre Berechtigung oder haben ihr Gutes, sind auch notwendig. Ich rede jetzt nicht von Extremen, aber zunächst mal ist links und rechts was Neutrales. Ja, es darf es beides geben. Und es braucht beide Flügel. Ich habe eine Weile gebraucht, ich habe mal einen Christen getroffen, der bei den Linken sehr engagiert ist. Aber ich merke, dass Jesus in ihm lebt. Und wenn ich ihm zuhöre und seine sozialen Anliegen, die er echt hat, sehe und mir die Parteien angucke, dann sage ich, dann hat er bloß die Linken, wo er das überhaupt reinbringen kann, weil der SPD das längst verlassen hat, wo sie angetreten ist. Und ich würde seinen Weg nicht gehen, aber ich kann das stehen lassen, ich kann das würdigen und sagen, für dich ist das offensichtlich so richtig. Und da kommt dort mit Leuten zusammen, mit denen wir alle nicht zusammenkommen, und bezeugt dort das Evangelium. Das ist bekannt als Christ. Das ist hochinteressant, was er für Gespräche hat. Und engagiert sich dort. Das kann es geben. Es braucht einen linken Flügel, es braucht auch einen rechten Flügel. Und wenn es jetzt gut geht, fliegt das Ding und kann sich erheben. Also mal wirklich von allen Seiten das Gute prüfen und auch nehmen, auch von den anderen. Ja? Und dass wir vielleicht auch, wenn wir Politiker sehen oder hören, nicht gleich immer Negatives oder Unvermögen unterstellen, das gibt es auch, aber dass wir mal zuhören und prüfen, was haben die vielleicht doch Gutes oder was wollen die Gutes, und auch das mal würdigen. Wenn auf ihn rumtrampeln, schimpfen können wir alle, mache ich auch, aber es ist eigentlich keine Tugend unbedingt, sondern auch, vielleicht wollen die tatsächlich was Gutes und tun auch Gutes, könnte sein. Prüft alles und das Gute behaltet, hat auch was damit zu tun, wie hören wir Nachrichten. Bei uns gilt ja nur, eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, also ist der Grundsatz der Journalisten. Das Evangelium ist allerdings eine gute Nachricht. Und wir finden im Evangelium mehr Gutes als in täglichen Nachrichten. Also mal das Gute zu suchen, zu würdigen. Was würde das bei uns bewirken, wenn wir aus den Nachrichten mal das Gute herausfiltern und behalten? Und nicht nur das Schlechte, was reichlich kommt, oder das Böse, was geschieht. Manchmal wird auch was Gutes berichtet, gibt es ab und zu. Sich darüber freuen und das würdigen. Und noch was, was zur Prüfung angeht, ich sage das jetzt mal so. Ich gehe dann wieder weg, dann darf ich das sagen. Früher bedeutete Journalismus berichten, was ist, und sich selber als Journalist möglichst raushalten. Nicht gemein machen mit der Sache, egal ob sie gut oder böse ist. Das war früher mal Grundsatz, so wurden Journalisten ausgebildet. Und wenn man einen Kommentar macht, dann das eindeutig Zeichen, Kennzeichen, das ist mein Kommentar, das ist meine Meinung. Aber trennen von der Nachricht, das war früher mal so üblich. Heute sehen Journalisten ihre Aufgabe vor allem darin, das Volk zu erziehen und ihnen zu sagen, was sie wissen sollen und wie sie es wissen sollen und einzuordnen haben. Also man nennt das Haltungsjournalismus, dass der gewünschte Denkrahmen gleich mitgeliefert wird. Framing, ja, Denkrahmen. Wird schon vorgedacht, wir dürfen dann nachdenken, als vorgedachte Nachdenken, betreutes Denken. Und so kann es passieren, passiert auch, dass in Wahrheit schlechte Nachrichten uns als gute Nachrichten verkauft werden und dass es durchaus gute oder hoffnungsvolle Nachrichten als schlechte verkauft werden. Und auch hier ist diese Aufforderung wichtig, prüft alles und behaltet das Gute. Zu dieser Prüfung gehört meiner Meinung nach, dass man sich, wenn man politisch schon interessiert ist, dann doch wirklich aus verschiedenen Quellen informiert. Um möglichst mal von verschiedenen Seiten eine Sache betrachten zu können. Mit verschiedenen meine ich nicht nur alternative Medien, meine auch nicht nur die Medien, für die wir bezahlen oder die Hauptmedien sind, sondern wirklich mal alle versuchen und dann gucken, ob sich da ein Bild ergibt. Ist manchmal schwierig. Ja, aber man sollte sich diese Mühe machen. Und man sollte auch schauen, dass man Techniken der Manipulation doch durchschaut. Mir hat in DDR-Zeiten sehr das Buch von Viktor Klemperer LTI geholfen. Dort untersucht er die Sprache des Dritten Reiches. Ich kann das allen nur empfehlen. Das ist unverdächtig, das darf man lesen. Und man lernt dafür auch für heute ganz, 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 ganz viel. Und sieht plötzlich, wie überall manipuliert wird. Ich nenne noch mal wenige Beispiele jetzt, ich will das nicht, dass man bestimmte Dinge immer mit dem Adjektiv gleich versorgt, dass man gleich weiß, wie man sehen muss. Wenn ich Lukas Evangelium lese, kann ich sagen, der Evangelist Lukas. Ich kann aber auch sagen, der ist Arzt, der selbsternannte Evangelist Lukas. Ja, hat es einen Jürgenschein. Dann lese ich Lukas schon ganz anders, wenn ich dieses Wort selbsternannte davor setze. Oder wenn ich das Wort umstrittene davor setze. Oder neulich hat die Lokalpresse bei uns die Kandidaten für die Bundestagswahl genannt, die also im Erzgebirgskreis da kandidieren. Da wurde bei allen Name und dann Beruf genannt. Von einem stand als Beruf Rechtsaußen. Rechtsaußen so und so. Bei den anderen stand dann Buchhalter oder Betriebsleiter oder sowas. Da war also von Beruf Rechtsaußen offensichtlich. Ihr wisst, was ich meine. Man darf das schreiben, aber dann soll man bei den anderen auch schreiben, links außen oder rechts Mitte oder irgendwas anderes. Dann wäre es wieder fair. Aber wenn ich nur einen schreibe, rechts außen, bei den anderen den Beruf, dann manipuliere ich. Dann gebe ich das schon in bestimmten Denkraum. Das ist nicht seriös. Ich darf das rechts außen schreiben. Das ist okay. Da ist sicher auch rechts außen. Kann sein. Ich kann noch was dagegen haben. Das kann ich als Kommentar auch daneben schreiben. Ich mag den gar nicht. Alles in Ordnung. Aber wenn ich bei dem einen rechts außen schreibe, bei dem anderen keine politische Ausrichtung und nur einen Beruf, dann ist Wort manipuliert. Das geht nicht. Oder es ist Manipulation. Und dann kann man fragen, wenn wir so manipuliert werden, welche Absicht steckt dahinter? Und warum hat das jemand nötig? Dann sollte man darüber schon mal nachdenken. Oder wenn ein Politiker sich darüber aufregt, dass in einem Naturschutzgebiet 20 oder 30 Windräder errichtet werden sollen und sagt, wenn ich an die Macht gehe, würde ich die alle wieder abreißen. Dem würde jeder Naturschützer, den ich kenne, und jeder Ornithologe, den ich kenne, egal ob er rechts oder links ist, zustimmen, aus Sachgründen. Wenn ich aber dieses mit diesem Wald- und Naturschutzgebiet rausschneide und in der Tagesschau bloßbringe, ich will alle Windräder abreißen, dann ist das Manipulation. Weil das auch verrückt ist und das haben sie völlig daneben, aber so wird manipuliert. Und prüfen heißt tatsächlich mal auch bei denen, die ich überhaupt nicht mag oder wo ich was gesagt habe, was total bescheuert klingt, dass ich da mal dahinter schaue, was hat er gesagt, was ist der Zusammenhang, was war die Ausrichtung, wie sehen das andere, um mir dann möglichst ein eigenes Urteil zu bilden. Es kann sein, ich bleibe bei dem Urteil, was ich vorneweg hatte, es kann sein, aber ich unterziehe es bitte einer Prüfung. Das meine ich. Das ist mühsam. Aber wenn wir nicht verführt werden wollen, müssen wir so prüfen. Und dann das Gute behalten. Und dann gibt es etwas, was noch viel, viel wichtiger wäre. Nach dem ganzen politischen Zeug wäre viel wichtiger zu fragen, Gott, wie siehst du denn das? Was hast du denn für unser Land vor? Wie sieht der Himmel das, was jetzt gerade passiert oder was hier berichtet wird? Und davon finde ich sehr, sehr wenig. Wirklichen Durchblick in der letzten Zeit oder in der Endzeit werden nur die haben, die tatsächlich, wie die Offenbarung sagt, das Zeugnis Jesu haben, also den Geist der Prophetie, die von oben her einen Durchblick gewinnen. Und da muss ich leider feststellen, dass es eine prophetische Einordnung oder Sicht der politischen, militärischen und sonstigen Ereignisse auf unsere Welt, unseren Kirchen oder Gemeinden so gut wie gar nicht oder nur sehr selten gibt. Was ich wahrnehme, ist, dass auch Stellungnahmen der Kirchen zu bestimmten Dingen, denen sehr, sehr, sehr ähnlich sind, was ich auch von gewissen Parteien oder vom Staat höre, und mit ein paar frommen Zusätzen, wenn es gut geht, meistens lässt man die auch schon weg. Da kann ich nur sagen, das ist ganz bestimmt nicht prophetisch, ganz bestimmt nicht. Weil wenn ihr die Propheten lest, die haben immer genau was anderes gesagt, als die Umgebung gesagt und gedacht hat. Immer. Könnt ihr prüfen, könnte ich nachweisen. Und so ist auch die Jahreslosung tatsächlich politisch sehr viel aktueller, als wir es vielleicht im ersten Blick wahrnehmen. Erstmal im Umgang, wie wir möglichst aus allen Richtungen aufs Gespräch suchen und würdigen, was gut ist, egal wer es ist. Und auch, indem wir prüfen und uns nicht manipulieren lassen. Das Gute ist übrigens das, was Gott tut, in dem Allen und trotz allem. Und das Gute ist, dass sein Reich kommt, dass seine Herrschaft kommt. Und wer die Offenbarung liest, der erkennt, dass selbst der Antichrist das Kommen von Jesus nicht hindern kann, sondern am Ende dafür sorgt, dass er kommt. Man muss sich also über den Antichristen gar nicht aufregen, sondern man muss sehen, Jesus kommt und er hat den Sieg. Und wir haben eine gute Nachricht und das Gute wird sich durchsetzen. Egal, was jetzt auch an Bösem tobt, das wird nicht den Sieg behalten. Und ich orientiere mich jetzt schon an dem Guten, das im Himmel her da ist, was Gott vorhat und was auch kommen wird. Und wenn ich das mache, wenn ich diese Ausrichtung habe, dann komme ich auch durch böse Zeiten relativ gut durch, sage ich mal vorsichtig. Und von daher sage ich auch, wenn wir das Thema Politik jetzt mal angerissen haben, wer im Politischen prüfen will, muss nicht zuerst oder nur Politikwissenschaft studiert haben, das darf man, aber zuerst doch mal die Propheten der Bibel im Alten und im Neuen Testament studieren, einschließlich Offenbarung und das verinnerlichen und dann prüfen und das Gute behalten. Soweit mal für heute. Wir können noch beten, ja. Jesus Christus, du forderst uns heraus mit dieser Jahreslosung, prüft alles und das Gute behaltet. Du selber hast so gelebt, und du würdigst uns und beauftragst uns, auch so zu leben, wenn wir dir nachfolgen. Alles prüfen und das Gute behalten. Bitte hilf uns dazu. Hilf uns durch dein Wort, dass wir dein Wort recht verstehen. Hilf uns, auf die Stimme deines Geistes, auf deine Stimme zu hören. Und hilf uns so, Salz und Licht der Welt zu sein. Und auch Salz und Licht in unseren Gemeinden und dort, wo wir leben, indem wir tatsächlich alles prüfen von dir her und das Gute behalten, würdigen, betonen und wachsen lassen. So segne du uns bitte so, dass wir auch anderen ein Segen sind. Amen.